Hallo, wir sind eigentlich alles. Wir sind Dennis. Hallo, Dennis.
Hallo Norbert.
Ich bin Norbert, wie ihr schon hört. Und heute ist Pfingstmontag. Und weißt du, was Pfingsten ist? Ohne zu googeln.
Ich habe es die Tage lustigerweise im Radio gehört und schon wieder vergessen. Eigentlich müsste ich das wissen. Es ist irgendwas damit zu tun, dass ich glaube, grobe Geschichte, irgendwie Maria Magdalena und noch so ein paar von den versprengten Jüngern saßen irgendwie zusammen und ihnen ist Jesus nochmal erschienen oder so,
Ja,
nachdem
der
er ja.
Heilige Geist irgendwas.
Ist
Ja.
Jesus nicht der Heilige Geist?
Ja, ich glaube, das größte Quatschfest in der ganzen Geschichte, der ganzen Kirchengeschichte.
Ja, das kann sein.
Ich glaube, es
Aber
ist wirklich das größte.
Kirche an sich ist
So.
ja schon relativ quatschig. Machen wir uns mal nichts vor.
Ja, wenn wir schon beim Thema sind, kann ich ja auch gleich in die erste Story mit einsteigen, was Kirche angeht. Und zwar hatte ich ja letzte Woche mein 25-jähriges Konfirmationsjubiläum, habe ich ja letzte Folge schon angeteased. Und das ist relativ schnell abgehandelt. Es war furchtbar. Also,
Warum?
so, dass die Zeremonie an sich oder der Gottesdienst an sich war ja vollkommen okay. Es war halt das Typische, da hat halt ein bisschen auf Eingang. Es ging halt unfassbar lang, es ging fast 2 Stunden. Das war schon mal ganz furchtbar, fand ich, weil es war, hat sich ewig lang gezogen durch Abendmahl, dann wurden wir alle noch mal gesegnet von dem Hobel da. Und aber was ich noch erschreckender fand, auf der Einladung stand, 9:30 war Treffpunkt im Pfarrhof. Wer war 9:50 ungefähr da? Ich. Wer war noch da? Niemand.
Stark.
Aber ich dachte mir schon so, ich bin jetzt nicht alleine hier. Das könnt ihr mir jetzt nicht antun, weil ich kann mir, hätte mir nicht vorstellen können, dass die alle so unpünktlich sind. Vielleicht war ich ein bisschen zu pünktlich, aber wenn es heißt, 9:30 treffen wir uns, bin ich ein paar Minuten eher da. Da kam einer aus dem Dorf, den kannte ich auch. Sag ich, was machst denn du hier? Ich habe heute 10-jähriges Jubiläum. Ich dachte, 10-jähriges, okay, die holen ja wirklich jeden ab mittlerweile. Und dann wurde es immer voller, dann kam halt doch noch 50, 60, 70 und sogar zwei mit 75 Jahre Jubiläum.
Respekt.
Das war schon krass. Mein Opa war damals auch zu seinem 75-jährigen Konfirmationsjubiläum. Und von meiner Gruppe halt 25-Jähriges waren mit mir 5 Leute da. Das Problem an diesen 5 Leuten war, die anderen 4 haben so relativ regelmäßig Kontakt immer. Und dann war ich, den sie fast nicht erkannten, den sie erstmal alle Norman genannt hatten,
Auch
die
schön.
ganze Zeit, auch die sogar, ich hab dann aber, nee, ja, nee. Und dann war noch eine dabei, die sagte dann zu mir, wir sind zusammen in die Klasse gegangen, sagte, ja, von der 5. bis zur 10. Klasse sind wir zusammen in die Klasse gegangen, das stimmt. Also, ich war wirklich so der komplett außen vor dort. In der gesamten, das waren vielleicht, lass es grob über den Daumen gepeilt, so 30 Leute gewesen sein mit allen Jahrgängen und so. Und ich war komplett außen vor dort. Und ich bin, meine Nichte war auch da, die hatte, weil sie ja gerade Konfirmationsunterricht macht, die hatte mit einer Freundin zusammen halt so Kirchendienst an dem Tag. Und ich habe dann nach der ganzen gesagt zu meiner Nichte, ey, komm, ich will ja bloß weg. Wir hauen jetzt hier ab und ich will bloß weg, weil die anderen haben sich dann irgendwie noch so, ja, komm, wir gehen da noch irgendwo hin und so, zu spontan. Ich so, nee, Freunde, das könnt ihr mir nicht, das will ich nicht. Und da bin ich einfach abgehauen, dann war der Tag für mich dann gelaufen. Beziehungsweise nicht gelaufen. Also ich bin dann nach Hause, hab Mittag gegessen und bin dann zum Schlagzeugspielen gefahren. Das war ein schönerer Nachmittag wahrscheinlich, als mich dort mit Fremdschämen oder beziehungsweise Fremdschämen nicht, sondern einfach nur vollkommen awkward da sitzen und irgendwelche Gespräche führen mit Leuten, die ich seit 25 Jahren und mehr nicht gesehen habe und eigentlich nicht mehr sehen wollte. Weil von den coolen Leuten, mit denen ich Konfirmation hatte, mit denen die ich nicht regelmäßig Kontakt habe, aber wo ich mich gefreut hätte, die zu sehen, war absolut keiner
Ja, schade.
da. Ja, und deswegen war das für mich ein relativer Reinfall. Ja, habe jetzt 25 Jahre Zeit zu überlegen, ob ich zum 50-Jährigen nochmal gehe. Mal sehen.
Es lohnt sich ja. Lustigerweise war ich gestern auch auf der Konfirmation. Die Paten, Nichte, die Patin, das Patenkind von meiner Freundin hatte Konfirmation. Ich habe immer wieder eine Konfirmation angetan. Ich habe einerseits wieder festgestellt, wie quatschig ich Kirche finde. Also so das Gesamtprinzip das und das ganze
super,
Getue.
Super weird, super wack.
Ist halt wirklich so. Aber die hatte so eine geile Pastorin, die halt das auch mit so einem Augenzwinkern gemacht hat und das alles nicht so ganz ernst genommen hat. Und dann halt auch mal so ein Spruch so wie, ich weiß gar nicht, an einer Stelle hat sie sowas gesagt, so, ja, bei uns ist das ja so, die Katholiken sind da etwas strenger, aber bei uns ist das schon okay. Und da fand ich das immer ganz witzig, dass sie dann so Kleinigkeiten eingebaut hat. Aber insgesamt, Kirche an sich, echt ein weirdes Ding, also.
Es ist ein sehr weirdes Ding, muss aber auch dazu sagen, dass ich der Kirche auch so 2, 3 Freundschaften zu verdanken habe, die ich bis heute noch habe.
Ja.
Weil Konfirmationsunterricht und danach hieß es halt, ja, wir könnt euch auch in der jungen Gemeinde treffen.
Mhm.
Und ich war die ersten Wochen danach so, ja, was will ich jetzt mal Kirche? Dann habe ich dann mich von einem Mitschüler und Freund so überreden lassen, so, ey, kommst mal mit, das ist eigentlich ganz cool und die Älteren sind auch vollkommen nett und freundlich und kommst einfach mit. Mit so 14, 15 war man ein bisschen so noch verschüchtert und so. Und da habe ich bis heute 2,5, mit 2 habe ich wirklich regelmäßig Kontakt, mit dem einen so unregelmäßig, aber der wohnt auch in der Schweiz, deshalb ist es relativ schwierig.
Mhm.
Und da muss ich sagen, da finde ich die Kirche, was das angeht, jedenfalls bei uns immer sehr cool. Die hat immer viel für die Jugend getan und hier auf dem Land ist es halt wirklich schon relativ schwierig, coole Aktivitäten außerhalb vom Fußball, Feuerwehr und eventuell noch Schützenverein zu machen. Deswegen war das schon relativ cool. Und unser alter Pfarrer war auch so ein relativ nicht, sondern wirklich ein sehr, sehr progressiver Pfarrer. Unser Konfi-Unterricht bestand einfach mehr oder weniger darin, eine Dreiviertelstunde über das Weltgeschehen zu labern und dann mal ganz kurz über Kirche und Gott und die Welt und was man labern musste. Also so war unser Pfarrer drauf. Deswegen
ja,
kann ich nicht hundertprozentig nur Schlechtes darüber sagen.
Ja, nee, sowas ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und gerade, also der Teil der Kirche, den ich ja gut finde, ist ja dieser Zusammenhalt, das gemeinsam was machen, halt auch sich ja prinzipiell für gute Dinge einzusetzen. Das ist ja alles positiv, aber sie hinterlegen das alles immer sehr schön mit negativen Dingern, sodass man halt, da auch negativ drüber reden muss. Es gab letztens im Last Week Tonight, die Tonight Show, Jon Stewart hat das letztens gesagt, genau, in einem Stück, das fand ich sehr lustig, irgendwie hat, ich weiß gar nicht, Pfizer oder Boeing oder irgendein Unternehmen, das gerade relativ schlechte Presse hat, hat sich umbenannt und hat auch gesagt, das funktioniert nicht, ihr könnt euch nicht einfach benennen, sonst würde die katholische Kirche seit 300 Jahren Gary heißen. Die fand die Idee so gut, dass sich die katholische Kirche in Gary umbenennt, weil da was schiefgelaufen ist so ein bisschen.
Ja, aber darüber will ich jetzt auch nicht so wirklich reden und urteilen und es ist einfach viel Scheiße passiert. Ich habe mich da aber auch relativ aus dem Ganzen rausgehalten, auf den ganzen Diskussionen und ich habe die Nachrichten mitbekommen, natürlich. Was da so 100% richtig ist, beziehungsweise, nee, anders gesagt, das ist falsch, was ich jetzt sagen wollte, sondern so, was dann noch alles, das wollte ich dazu sagen, was da noch alles irgendwo drinsteckt und wer da mit drinsteckt und so, das will ich gar nicht wissen. Das ist da so eine Sache, halte mich da raus, ich halte mich dann wieder an den schönen Sachen, was die Kirche auch zu bieten hat, lieber. Und unser Pfarrer, der mit Konfi gemacht hat, der war auch wirklich in dem Bereich relativ cool. Wir sind sehr oft, haben wir Ausflüge gemacht an einem Sonntag, anstatt der oder an einem Samstag eher. Sonntag war ja meistens Gottesdienst, da hat er am Nachmittag keinen großen Bock gehabt. Oder wir sind halt mit Kirchenangestellten gefahren. Jedenfalls haben wir immer Ausflüge gemacht in ein Behindertenheim oder Werkstatt, dann ins Kloster, haben uns irgendwelche Museen angeguckt und so. Das war bei uns relativ cool, wenn ich dann, wie gesagt, bei meiner Nichte das sehe, die sind zur Rüstzeit 2 Tage, ich glaube, hätten sie nach Leipzig fahren sollen. Da ist aber so, haben so wenig Zuspruch gehabt, dass sie die Rüstzeit auch abgesagt haben. Von 8 Leuten wären 2 mitgefahren oder so. Also es liegt wirklich sehr viel am Pfarrer und an dem, wie man das ganze Ding aufsieht. Man kann das wirklich auch cool machen. Klar. Man darf den ganzen Quatsch nicht ernst nehmen mit dem Jesus und so. Wenn man das alles ein bisschen ausblendet, den ganzen Firlefanz, dann kann das schon relativ cool sein.
Ja, definitiv. Also Kirche, wie so viele Organisationen, leben halt auch von denen, die es machen. Und ich glaube, je mehr du ins Detail gehst und in kleinere Bereiche kommst, desto besser und wichtiger kann das auch sein. Weil gerade wie du sagst, so im Dorfleben und sowas ist das eine ganz wichtige Institution, wo man halt dann zusammenkommt. Und ich bin über die Pfadfinderei, der Verband, in dem ich war, nannte sich Verband christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Sprich, da war schon immer ein christlicher Bezug drin, deswegen ist das jetzt auch nicht so, dass ich alles, was da stattfindet, scheiße finde. Aber ich sehe halt auch die negativen Seiten, weiß aber auch, dass es was Positives, Kraftspendendes und sowas hat. Deswegen also überhaupt nichts Böses über die Kirche, die Institution, da müssen wir nochmal drüber reden. Und das Wort Kirchensteuer will ich jetzt nur gesagt haben, um zu erwähnen, dass wir da jetzt gar nicht erst anfangen.
Nee, nee, nee. Das ist der einzige Punkt in der Hinsicht, ist, ich würde es einfach viel mehr feiern, wenn man die Kirchensteuer wirklich bloß an die Kirche abführt, in der man sozusagen eingetragen ist. Oder in die Kirchgemeinde. Und nicht, dass jeder Heiopai von der Kirchensteuer hier irgendwie leben muss oder kann. Das fände ich irgendwie cooler. Also, aber es ist ein ganz anderes Thema und ich bin da auch jetzt wirklich nicht so wirklich firm in der ganzen Geschichte und. Ich wollte einfach nur sagen, informiert euch vorher, bevor ihr zu solchen Treffen geht, wer da kommt. Das ist, glaube ich, irgendwie interessanter. Deswegen bin ich auch nie. Warst du mal bei Klassentreffen und so? Ich war noch nie auf einem Klassentreffen.
Ich war einmal zum, ich glaube, 15-jährigen Abi oder 10, ich weiß es nicht genau. Aber das war auch, glaube ich, das Einzige, das es gab. Das 20 Jahre ist ein bisschen wegen Corona ausgefallen. Als meine Realschulklasse hatte, glaube ich, auch 10-jähriges. Da habe ich aber gerade Klausuren in der Uni geschrieben. Da konnte ich auch nicht hin, da hatte ich Besseres zu tun. Deswegen, also so richtig viel da war ich nicht und ja. Ist halt so. Also ich bin da auch nicht
Nee.
wirklich nicht hinterher.
Nee, ich habe da auch keinen Bock dazu. Ich habe mit den zwei, drei Leuten echt noch Kontakt, mit denen ich Kontakt haben wollte und die ich auch damals gerne mochte. Der Rest ist mir komplett scheißegal. Mir ist auch scheißegal, was es denn geworden ist. Und ja, das ist es einfach. Mir ist einfach scheißegal, was es denn geworden ist. Und die sollen auch mich in Ruhe lassen. Einfach.
Ja, ich bin da auch, also ich finde halt vor allen Dingen, in solchen Sachen wird ja auch immer das Uninteressanteste besprochen, so, ne? Was machst du
Ja.
beruflich im Endeffekt? Also gerade hier in Wolfsburg ist es dann halt auch noch durch diese VW-Geschichte, geht es dann sehr viel halt auch um so, ich sag mal, mein Haus, mein Jet, mein Pferd und sowas.
Oh.
Fachleute haben mein Zitat erkannt. Aber egal. Ja, alles nicht
Ich
so
hab.
super, deswegen bin ich da nicht so hinterher.
Es gab mal eine Wer Es war auch so eine Werbung, ne?
Nee.
Nee, aber dieses mein Dünn, 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 das gab es ja auch mal. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Mein Haus, mein Auto,
Achso,
mein Boot.
ja. Aber mein Haus, mein Auto, mein Pferd ist von den Ärzten.
Ja, bin ich kein Fachleut.
Sag ich ja.
Kann ich da nicht mitreden.
Ja.
Was gab's sonst so bei dir? Hast du irgendwas Fetziges erlebt in den letzten 2 Wochen?
Nee, es war alles relativ stressig, ganz viel Arbeit. Jetzt am Wochenende war letzter Bundesligaspieltag, hat sich der VfL nochmal eine schöne 1:3-Niederlage gegen Scheiß Mainz 05 abgeholt. Aber sonst war da auch die Stimmung ganz okay. Wir haben ein paar Spieler verabschiedet und so, das war ganz nett. Mit Koen Castells geht eine Legende dieses Vereins in eine unbekannte Zukunft. Mal gucken, wo es den hin verschlägt. Der will nochmal was Neues erleben, was ich auch verstehen kann.
Braunschweig.
Nee, der will ja Fußball spielen. Und
Ich fände es aber so lustig, wenn er einfach nach Braunschweig gehen würde.
nee, der will ja nochmal was Neues erleben und nicht Abstiegskampf auf Dauerschleife. Also gut, Regionalliga wäre für ihn was Neues, das wäre dann in 2 Jahren so.
Es wäre
Ach.
schön, schön trollen. Einfach nochmal alle trollen. Nee. Ja, ich habe es auch am Rande jetzt was mitbekommen. Ich habe mit der Bundesliga. Ich war am Samstagabend hier bei meinen Nachbarn zum Grillen eingeladen, so als Dankeschön, dass ich hier die 2,5 Wochen aufs Haus aufgepasst habe und alles Mögliche. Da habe ich auch die ganzen Reiseberichte gehört von der Reise. War echt ganz interessant und ganz cool und so. Mich hat aber bloß mich schreckt halt so unfassbar hart dieses Konzept mit, abgesehen von diesem ganzen Umweltscheiß und so, beziehungsweise Umweltscheiß nicht, sondern es ist einfach umweltschädlich, ist diese ganze Scheiße, so will ich das sagen. Aber dieses Kreuzfahrtschiff-Konzept schreckt mich so hart ab. Also das ist ja, da war auf dem Schiff, wie haben sie gesagt, 2200 Passagiere und noch 400 Besatzungsmitglieder.
Mhm.
Das ist ja drei Dörfer hier zusammen.
Ja, ja. Darum, dass es, ich habe das ja mal gemacht mit einem Kumpel, so eine kleine Richtung Skandinavien, also wir sind vor allen Dingen Dänemark und Norwegen entlang gefahren und das war für die kurze Zeit, nach zwei Tagen hatte ich das Gefühl, okay, jetzt langweilt mich das Schiff, so blöd es klingt, und dann ist es halt auch so ein bisschen doof, also mir macht es dann halt überhaupt keinen Spaß, in einem Ort rauszukommen. Und die ganze Zeit hast du so ein Ticken im Hinterkopf, weil du kannst ja die Stadt nicht in Ruhe angucken, dass die ganze Zeit, okay, um 18 Uhr legt der Kahn ab, bis dahin müssen wir wieder da sein. Und das heißt, also, ne, du bist halt völlig am Arsch, wenn du es nicht machst. Das heißt, du bist eher um 17 Uhr da. Und das heißt, ich weiß nicht, wir hatten in Oslo, glaube ich, 4,5 oder 5 Stunden. Und das ist für so eine geile Stadt halt wahnsinnig wenig. Und dann kann ich zwar im Nachhinein sagen, ich war schon mal in Oslo. Ich war sowieso schon mal in Oslo, aber so als Beispiel. Dann kann ich im Nachhinein sagen, ich war auch schon mal in Oslo. Aber du hast von der Stadt halt nichts gesehen. So, das ist in New York. Du hast die Freiheitsstatue und das World Trade Center gesehen. Und das war's. Und so, du hast die Stadt nicht gesehen. Du bist da halt einmal durchgerusht. Und deswegen, nee, da bin ich kein ganz großer Fan von.
Das ist genauso, wie ich immer sage, ich war in Vancouver. Ja, wird 4 Stunden auf dem Flughafen. Das war's. Was mich da wirklich bei dieser ganzen Reise am meisten abgefuckt hätte, und von diesem, wie du halt gesagt hast, du hast halt Ticken, die sind halt von Hamburg über die Emirate, glaube ich, wieder nach Hongkong geflogen und hatten in Hongkong genau 2 Stunden Aufenthalt, bis das Schiff abgefahren hat. Das hätte mich so abgefuckt, ich hätte wenigstens 2 Tage in Hongkong haben wollen.
Ja, ja. Ich meine, gut, das kann man halt so buchen, aber
ja, aber das sowas würde mich doch mega ankotzen.
Ja, definitiv. Aber wie gesagt, also ich kenne ganz viele, die das machen. Ich verstehe es nicht. Und wie gesagt, da reden wir noch gar nicht über den Umwelteinfluss, weil also ich glaube, du kannst mit dem Flugzeug einmal um die Welt reisen. Das ist ungefähr so schädlich als 2 Tage auf so einem scheiß Kreuzfahrtschiff.
Na, dann haben sie noch erzählt, dass es wirklich Passagiere gibt, die machen das 72 Tage lang. Mhm. Da gibt es solche Langstrecken, die fahren dann von, oh Gott, irgendwo Türkischen fahren die ab, weiß gerade nicht, Antalya? Ist Antalya eine Hafenstadt?
Ich habe nicht die geringste Ahnung. Das kann gut sein, ja.
Ich glaube, Antalya ist eine Hafenstadt. Ja, sagen wir mal ganz grob von Antalya. Mein Handy liegt irgendwo, ich habe keinen Bock jetzt zu suchen. Und dann geht es halt um die ganze Ecke rum, bis halt dann irgendwo du in Thailand ist halt Ende und dann fliegst du wieder zurück. Ey, das würde mich so abfacken irgendwie.
Mhm.
Du hast halt auf so einem Schiff Fitnessstudios und das und jenes und tralala und aber trotzdem dieser Gedanke würde mich einfach vollkommen einschnüren, innerlich zu wissen, ich bin auf diesem Kahn hier gefangen, ich komme hier nicht weg.
Hm. Ja, ja, nee.
Das würde mich komplett befangen machen. Ach, und dann hat abends noch was Lustiges erzählt und habe ich auch Bilder und Videos gesehen. Ein Abend hatten sie einen Alleinunterhalt, das falsch gesagt, sondern ein Showmaster für diese ganzen, die gibt es ja immer abends, diese Animationsshows.
Hm. Ja, ja.
Und dann zeigen sie mir ein Bild und ich dachte mir, Moment, den kennst du. Und ich guckte und dann zoome ich so ein bisschen weiter ran. Ich sage mir, Moment, den kennst du. Und da habe ich gefragt, wie er hieß. Wussten sie jetzt auch nicht mehr so, weil den haben die alle ausgebuht und sind halt reihenweise gegangen, während er seine Show gemacht hat. Und ich gucke weiter das Bild an. Und da war, kennst du die Fresse? Und dann, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich halt dann ein bisschen so mein über Google und 3 Ecken rausgefunden. Das war Markus Majowski. Sagt dir der Name was?
Markus Majowski ist doch aus Die Dreisten 3, oder?
Genau.
Und der war damals schon nicht lustig.
Und der war für einen Abend an diesem Boot engagiert, um durch den Arm zu führen oder seine Show dort zu ziehen. Ich hab's nicht gecheckt, was er dort gemacht hat. Jedenfalls habe ich bloß gehört von denen, dass halt die Leute reihenweise geboot haben und gegangen sind, während er halt sein Programm dadurch gezogen hat. Es wird ihn nicht groß gejuckt haben, um Gottes Willen, weil der ist ja schon seit Jahrzehnten vollkommen irrelevant, der Mensch.
Ja.
Deswegen wird es jetzt nicht an seinem Image groß gekratzt haben.
Ja, er hat ja keins. Aber ja, genau das. Das Problem ist halt, der kriegt halt diese Reise bezahlt. Also der ist dann ja die ganze Woche mit denen an Bord, mindestens. Und verdient halt auch eine anständige Gage. Also mir wäre es auch scheißegal, ob mich die Leute ausbuhen, wenn ich dafür irgendwie 10 Tage Urlaub hätte und dafür noch bezahlt werden würde.
Ja, schon irgendwie. Aber irgendwann denkst du dir auch so, der hat ja auch, ich hab da mal ein bisschen so, der hat ja auch in Filmen mitgespielt, habe ich da mal geguckt und so. Dir musst du auch selber bewusst sein, dass es einfach jetzt der Absturz ist. Das ist kurz vor der Supermarkteröffnung oder Baumarkteröffnung.
Ja, aber ey, du musst halt weitermachen. So, und da verdiene ich doch lieber so mein Geld, als es nicht zu verdienen.
Ja, auch wieder richtig. Es ist bloß halt, du weißt, du musst halt dir bewusst sein, auf welchem Level du gerade agierst. Also hey, fast ganz unten.
Du musst irgendwann anfangen, Leute zu beleidigen, und dann kannst du den Pocher machen und damit noch berühmter werden, als du es je warst. Auch wenn dich die Hälfte der Leute hasst, findet dich die andere Menge der Leute geil, und das muss dir dann reichen. Also du musst halt so ein kleines Hirn haben, dass du sagst, das reicht mir vollkommen, wenn ein paar Leute mich mögen.
Das muss man ihm zugestehen. Ich habe es jetzt nicht, wie gesagt, meine Google-Recherche dauerte vielleicht 3 Minuten oder so um ihn rum. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie, Markus Majowski hat sich für AfD oder irgend sowas ausgesprochen, habe ich nicht gefunden. Also der scheint relativ, ich weiß nicht, ob er stabil ist, aber der scheint diesbezüglich seine Fresse in der Öffentlichkeit zu halten, was ich sehr clever finde.
Ist. Ja, man muss ja auch mal sich überlegen, ist er clever, sich rauszuhalten, oder wird er einfach überhaupt gar nicht gefragt? Beides ist ja möglich. Oder vielleicht, das würde ich auch noch mal in den Raum stellen, vielleicht ist er halt einfach unpolitisch oder halt nicht rechts. Also das reicht ja schon.
Ja, genau. Aber durch die Social Medias kannst du dich ja mittlerweile, egal wie wichtig oder unwichtig du bist, kannst du dich doch irgendwie, ein bisschen Reichweite hat er ja. Ein bisschen paar, zwei, drei Fressen, die auch Xavier Naidoo und Olli Pocher feiern, kennen dann auch noch, oh, das ist der Lustige, von der Dicke von den dreisten drei. Mal gucken, was der jetzt sagt. Solche wird es natürlich auch noch geben. Und dann ist er plötzlich wieder in aller Munde. Dann strahlt Sat.1 plötzlich wieder die dreisten drei aus. Oder ich weiß nicht, ob Sat.1 das dauerhaft noch immer noch ausstrahlt. Keine Ahnung. Wahrscheinlich läuft das in der Nacht irgendwie zwischen 1 und 2 oder sowas. Keine Ahnung.
Ja, alles möglich. Ach, keine Ahnung. Lass uns nicht über Markus Majowski sprechen.
Nee, aber das ging jetzt nicht um Markus Majowski.
Ja, ich weiß. Das stimmt schon.
Das Prinzip Markus Majowski. Genau. Nee, es gab auch für die meisten wahrscheinlich nicht traurige Meldungen. Wahrscheinlich für 99% der Menschen, die es hören, aber für mich war es eine sehr traurige Meldung, dass Steve Albini gestorben ist. Steve Albini war ein Musikproduzent und Toningenieur, alles so in einem, so eine One-Man-Army, so der Robert Rodriguez der Musikwelt, kann man fast schon sagen. Bloß in gut. Robert Rodriguez hat ja effektiv, ich glaube, das 2, 3 gute Filme gemacht. Das war's. Aber Steve Albini hat zum Beispiel das Album In Utero von Nirvana produziert. Und er sollte das nächste Album von Nirvana auch noch produzieren. Dann hat er noch von den Pixies, Smashing Pumpkins, die Siamese Dreams hat er von den Smashing Pumpkins produziert. Er hat so viel krasse Sachen gemacht in dieser ganzen Alternative und Indie und Grunge Welt und bis heute noch. PJ Harvey hat er gemacht und Portishead und so. Und er hatte halt eine ganz geile Arbeitsethik. Weil die meisten Produzenten, die machen halt so, ja, ich mach euer Album und nehme dann Tantiemen. Er lässt sich, das war ein Zitat von ihm, I wanna be paid like a plumber. Also er möchte gern wie ein Klempner bezahlt werden. Halt die Stunden, die er arbeitet, möchte er bezahlt werden und dann ist gut. Und er möchte jetzt nicht irgendwie so, oder hat nie irgendwie große Millionensummen. Er hat immer ein bisschen gestruggelt. Also der war niemand, der irgendwie auf großen Fuß gelebt hat. Also er hat immer ein bisschen gestruggelt, weil er halt das nicht eingesehen hat, bei den Musikern dort so viel Geld zu ziehen, dafür, dass er einfach seine Arbeit macht. Und das fanden viele, viele Leute in der Musikwelt immer sehr beeindruckend, hat sich aber fast niemand dran gehalten, außer er. Schade, dass er halt gestorben ist. Ich hätte echt gefeiert noch, was der für Projekte hat. Er war auch selbst in der ganzen Punk-Szene und Hardcore-Szene so in Amerika eine große Hausnummer. Ich habe auch mit zwei verschiedenen Bands von ihm, mit The Big Nothing, genau, und Shellac habe ich ihn auch zweimal live gesehen. Aber wirklich, mich hat es ein bisschen getroffen, weil ich wirklich mir sehr viele Masterclasses von ihm angekauft. Ich habe sogar mal so eine Masterclass gekauft von ihm für $30 und mir das mal reingezogen über 6 Lessons und so. Ja, mir tat es leid, mir tut es auch immer noch leid und den meisten, wie gesagt, wird es halt relativ egal sein. Schade drum.
Ja, ich meine, wenn man die Namen hört, die damit involviert sind, dann ist das schon ein großer Name, der da geht. Ich habe auch viele Reaktionen darauf gelesen. Also es ist nicht allen egal, aber es ist halt auch ein Job, wo man nicht im Vordergrund steht, wenn man nicht halt so ein
Bob
Rick
Rock
Rubin-Typ ist, der sich halt irgendwie
oder
dann immer nach vorne wirft.
ja, obwohl Rick Rubin auch gute Sachen gemacht hat, wollen wir nicht sagen.
Ich will ja nicht sagen, dass er schlecht ist, aber es ist eine unterschiedliche Selbstdarstellung nach außen.
Der ist sehr extrovertiert, das stimmt schon. Und der ist auch so ein Typ, der halt, deswegen lebt er auch so gut, weil er halt von allen Tantiemen kriegt. Also der hat ja das Black Album von Jay-Z gemacht, das ist so, was mir als erstes einfällt. Er hat auch ganz, ganz viele andere Sachen. Er zieht von allen Tantiemen und dann, ja. Ja. Ist natürlich auch ein bisschen Risiko. Aber es gibt ja zum Beispiel Bob Rock noch, wer die, oh Gott, wie heißt die, Some Kind of Monster, die Metallica-Doku gesehen hat. Da ist er auch sehr präsent und das ist ein unfassbar unangenehmes Arschloch, der Typ.
Also, aber die Some Kind of Monster ist, glaube ich, auch eine Doku, wo alle sehr, sehr unsympathisch rüberkommen, oder?
Oh, die kann ich mir fast nicht angucken, ohne wütend zu werden.
Gut, dann das trifft dann mit meiner Vorhersehung. Oder ich habe die irgendwann mal geguckt, aber das ist super lange her, deswegen weiß ich nicht mehr genau. Hab's nur in Erinnerung, dass wirklich niemand sympathisch dabei rübergekommen ist.
Der einzige sympathische war wirklich dann Rob Trujillo, denn es ist ja irgendwann gegen Ende der ganzen Doku dann als neuen Bassisten gecastet haben oder ja, kann man fast schon sagen, gecastet haben. Und der war halt sympathisch und so. Wo der kam halt auch von Suicidal Tendencies und so halt wirklich aus dieser ganzen US-Hardcore-Szene und hat immer auch so ein bisschen, ja, okay gelebt von der Musik. Und das Erste, was sie halt zu ihm sagen, ja, du kriegst erstmal den ersten Paycheck, nur dass du zusagst, mögliche Zusage von 1 Million Dollar. Und da guckt er die so an, so, ich krieg jetzt 1 Million Dollar von euch. Nur dass ich halt da war, oder wie? Ja, okay, cool.
Ja, und
das zeigt,
was für absurd viel Geld Metallica verdient
haben.
Ja.
Und deswegen ist ja Lars Ulrich damals auch so durchgedreht wegen dieser ganzen Napster-Geschichte.
Mhm.
Kann man sich auch mal, da gibt es auch so 2, 3 Dokus auf YouTube oder was durchlesen. Super interessant, der Kampf von Lars Ulrich gegen Napster. Und da war auch noch Shania Twain mit, der hat auch ganz viele andere noch involviert. Auch, ich glaube, zu meinen, dass Blink mit dabei waren oder so. Es war halt wirklich eine riesengroße Schar, die ja gegen Napster gekämpft haben. Und
Copy ja, kills trotzdem, Music.
Ja, aber trotzdem hat es nichts gebracht. Hm. Absolut gar nichts.
Nee, im Gegenteil, es ist eher noch schlimmer geworden seitdem.
Ja.
Genau. Aber ich wollte noch ganz kurz, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon empfohlen habe, als du über Urlaub gesprochen hast. Ich lese gerade Schön war's, aber nicht nochmal von André Herrmann. Die Geschichte, wie er mit seinen Eltern zusammen Urlaub in Israel macht. Und muss sagen, das ist so ein lustiges Buch, so sympathisch und schmunzelt, wie er über seine Eltern erzählt. Und jeder, der Eltern hat, und das sind, glaube ich, die meisten von uns, wird feststellen, okay, das kenne ich. Also es wird niemand dieses Buch durchlesen können und denken, das wäre mir mit meinen Eltern nicht passiert, sondern man denkt die ganze Zeit, oh Gott, mit meinen Eltern wäre das genauso gelaufen oder noch schlimmer oder anders. Aber sehr, sehr schön. Kann ich nur empfehlen, um hier auch mal einen Buchtipp rauszuhauen, weil wir sind der literarische Podcast.
Ja, das literarische, ich wollte gerade sagen, Dreieck, was die literarische Linie sind wir.
So, genau. Und gerade weil das ja praktisch ein Local Hero aus deiner Gegend ist, wollte ich das auch noch mal erwähnt haben.
Wo kommt denn der her? Kommt der aus Dresden?
Ich glaube. Nee, oder kommt der aus Leipzig? Habe ich das verstanden? Nee, warte mal, der kommt aus irgendeinem so Kaff. Verdammt, wie hieß denn das?
Grimmer!
Nee.
Oh, Schatz. Delitzsch.
Ja. Delitzsch könnte sein. Ich weiß es aber gar nicht genau. Warte mal, das muss ich mal ganz kurz nachgucken.
Genauso wie alle sagen immer, dass Kraftklub aus Chemnitz kommt, die kommen eigentlich aus Oederan bei Chemnitz.
Ja.
Um mal richtig klug zu scheißen.
Das ist wirklich klug geschissen.
Ja. Nee, aber André Herrmann, das ist so ein Typ, ich habe nichts per se gegen ihn.
Mhm.
Mir geht bloß, weil du halt sagst, er kommt hier aus der Ecke, das Gekulte um ihn herum hier ziemlich auf die Eier. Der wird halt so als der große, fast schon super, der ist ja Poetry Slammer auch, glaube ich, oder? Wenn ich mich nicht ganz täusche.
Nee, Poetry, obwohl doch, ja. Klar, Team Totale Zerstörung war er ja mit Julius Fischer, ja, was wirklich gut war.
Und da, die haben ja hier im Bautzen einen Poetry, das ist kein Spaß, die haben hier im Bautzen einen Poetry Slam mal ins Leben gerufen, hab, was ich auch okay finde, ich muss ja nicht hingehen. Aber ich bin mir relativ sicher, bloß damit sie mal André Herrmann herkriegen. Aber es ist jetzt noch nicht geglückt.
Ja, das ist ein bisschen schlimm. Nee, er kommt übrigens ursprünglich aus Lutherstadt-Wittenberg.
Ist ja gar nicht so meine Ecke.
Nee, aber er ist in Dessau, Roßlau und Leipzig aufgewachsen, was auch nicht so hundertprozentig deine Ecke ist.
Nee, gar nicht.
Aus meiner Richtung ist das deine Ecke.
Aber es ist, glaube ich, ist das näher zu dir als zu mir?
Wahrscheinlich, ja. Ich bin in Geografie so kacke.
Aber Wolfsburg und Leipzig ist da jetzt nicht. Also zwischen Leipzig und hier sind es ungefähr 190 bis 200 Kilometer. Kommt drauf an, wo man hin will.
Ja, nee, dann ist es doch noch eine ganze Ecke weiter weg.
Ah, okay.
Warte mal.
Ja, aber ja, bei uns war ja damals Olaf Schubert, als ich so Anfang 20 war oder so. Der war ja hier der große Star. Der habe ich ihn auch 3-4 Mal live gesehen in so ganz kleinen Clubs und so. Schon mit Polunder. Ich habe ihn aber auch mit seiner Band Dekadenz ein paar Mal live gesehen. Der ist ja auch ein fantastischer Schlagzeuger, der Typ, und Musiker.
Mhm.
Und mit seiner Band Dekadenz, da hat er, die haben ja immer in der Gegend ein bisschen gespielt und da war ich auch mit so Freunden da und die haben, soweit ich weiß, haben die Schlager so auf Rock gemacht. Und so. Also es war jetzt nicht so unbedingt die geilste Musik, aber es war halt so ein Treffpunkt, wo man hingeht, was mal nicht Punk war und was mal nicht Metal war oder irgendwas, sondern mal was anderes war. Und da hat man sich das mal eingezogen und das war ganz cool immer, aber wie gesagt, toller Musiker, genauso wie Hugo Egon Balder ein toller Schlagzeuger ist und auch Udo Lindenberg ein toller Schlagzeuger ist. Rest ist scheiße von ihm, aber er ist ein toller Schlagzeuger.
Ja, seine Kunst auch. Aber um mal ganz kurz hier den Geografie teilzunehmen, also Leipzig, wenn du eine Linie von Wolfsburg nach Dresden machst, liegt Leipzig ungefähr, naja, also es ist mit, ja, ich würde sagen, 2/3 Richtung Dresden. Also, das ist
okay, ich habe jetzt absolut gar keine Vorstellung, was du mir gerade damit sagen willst, aber okay.
Eigentlich gar nicht schwer. Egal. Ich auf jeden Fall habe André Herrmann halt übers Team Totale Zerstörung kennengelernt, was ich sehr, sehr lustig fand. Da hat er halt mit Julius Fischer zusammen Poetry Slams gemacht und war auch wirklich, wirklich witzig. Hat dann mit dem auch einen Podcast gehabt. Darüber habe ich ihn erst, glaube ich, kennengelernt. Und dann zurück zum Team Totale Zerredung. Zerredung hieß der Podcast, den sie irgendwann auch eingestellt haben. Ich mag halt die Roasts, die er schreibt, sind sehr, sehr gut. Der hat ja auch wahnsinnig viel Comedy als Gag-Autor gemacht. Also für Late Night Berlin, fürs Neo-Magazin. Ja, er hat, okay, das kenne ich gar nicht. Für ZDF Neo schrieb er einige Folgen der Sitcom Nix Festes von Markus Barth. Ich habe noch nichts davon gehört. Oder Comedy mit Carsten. Aber wie gesagt, ist halt, ich mag ihn sehr, sehr gern. Ich weiß, dass nicht alle darauf klarkommen. Viele verstehen doch das Prinzip Roast gar nicht und finden es deswegen eher unangenehm. Aber ich mag ihn. Und was ich an ihm halt so mag, ist eigentlich, wenn er mehr so ins Labern kommt und darüber lustig ist. Und das ist halt in dem Buch sehr, sehr gut. Das funktioniert.
Ja, also ich mag das Prinzip Roasting. Es geht manchmal ein bisschen zu weit. Ich habe gerade überlegt, einmal wurde Pete Davidson krass geroastet. Ich weiß gerade nicht mehr von wem. Nicht von Steve Mulaney. Oh Gott, zu den Briten. Ach, wie heißt der denn? Ich komme gerade nicht drauf. Jedenfalls wurde halt hart geroastet, weil im wahrsten Sinne, weil der Vater von Pete Davidson ist ja damals bei den Anschlag um.
Das Roasting seines Vaters war am 11. September.
Aber du weißt, wen ich meine.
Ja, den finde ich auch super. Das ist jemand, der mit ganz großer Begeisterung auch sein Publikum beleidigt.
Ja, ja, das war wirklich, also ich habe gelacht, aber es fand ich auch fast schon grenzwertig.
Ja, aber das ist ja seine Stärke.
Ja, ja.
Er leitet ja auch sein, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein, das macht mich wahnsinnig. Er leitet ja auch seine Shows immer ein mit, wir müssen drüber reden, was wir hier machen. Und er sagt, wenn ich Witze mache, dann mache ich Witze über die Sache, aber nicht über die Leute, die Sache betrifft. So, wenn er Witze über Schwule macht, macht er sich nicht über die Leute lustig, sondern teilweise halt über irgendwelche Vorurteile in die Richtung. Und das ist relativ gut. Er hat irgendwann mal den schönen Satz gemacht, er ist darauf vorbereitet, nach seinem nächsten Programm muss er sich wieder ausführlich entschuldigen. Und dann wird er das nämlich folgendermaßen machen, das hat er sich schon überlegt, und zwar wird er sich vor die Kamera stellen und wird sagen, Leute, es tut mir wahnsinnig leid, so richtig affektiert und schön. Und dann werden die Leute nämlich sagen, ah, der meint es ja gar nicht so. Und dann sagt er, ach so, ich darf also Sachen sagen, aber gar nicht meinen. Langsam versteht ihr es. Und das fand ich sehr, sehr klug. Da nimmt er den Leuten sehr viel Wind aus den Segeln. Und ich finde einfach nicht heraus, wie er heißt. Ich google nebenbei. Ich müsste ihm eigentlich bei YouTube folgen, aber ich finde es nicht.
Mich macht es auch gerade wahnsinnig. Wie gesagt, ich habe mein Handy irgendwo hier liegen. Ich kann jetzt gerade nicht wirklich googeln.
Ich wüsste auch nicht, wie ich danach googeln soll, um ehrlich zu sein. Warte doch, ich folge ihm auf YouTube.
British Comedian. Da müsste der eigentlich relativ weit oben sein, schätze ich mal. Wir haben es gleich, Leute. Dann
hier googelt der Chef noch selbst, wie die Fachleute sagen.
Ja.
British Comedian. Boris Johnson.
Boris Johnson ist es nicht.
Ach was.
Aha. In der Zwischenzeit kann ich ja schon mal erzählen.
Sehr gut, bis dahin habe ich es rausgefunden.
Dass die Beatsteaks auf Tour gehen. Demnächst.
Ja, aber nicht auf irgendeine Tour.
Nicht auf irgendeine Tour, sondern durch die ganzen Jutze und AJZs und allgemeinen Jugendzentren, bla bla bla, in Ostdeutschland. Unter anderem auch im Steinhaus Bautzen. Wer sich jetzt denkt, oh, da geht der Onkel Norbert dahin? Nein, geht er nicht. Aus dem einfachen Grund. Ich mag die Beatsteaks. Ich feiere die nicht so hart. Also ich finde die ganz cool, aber ich feiere die jetzt nicht so hart. Und das klingt wahrscheinlich jetzt total, aber ich will einfach niemandem Platz wegnehmen, der die Beatsteaks feiert. Mehr als ich. Mhm. Und das ist wirklich ein sehr begrenzter Raum da. Dennis kennt ihn ja. Und da wäre es mir einfach, klar wäre es wahrscheinlich ein cooler Abend, aber letztendlich hätte es wahrscheinlich jemand noch cooleren Abend als ich, der die Beatsteaks halt. Ich kenne wirklich bloß die Hits und noch zwei, drei andere Songs. Ich bin da wirklich nicht so krass bewandert wie deine gute Freundin da.
Mhm.
Deswegen freut mich das, wenn die Leute da hingehen. Am 10. Juni spielen sie hier in Bautzen, ist auch nicht mehr so lange hin. Und dann machen sie halt so Touren. Da spielen sie auch was ich total krass finde, ist im Basta in Görlitz spielen. Das Basta in Görlitz ist, du kennst das Steinhaus in Bautzen.
Mhm.
Nochmal die Hälfte davon.
Krass.
Ja. Es gibt einen großen Saal im Basta in Görlitz und der ist. Und einen kleinen Saal. Der ganz kleine Saal ist vielleicht so groß wie mein Wohnzimmer.
Jimmy Carr,
danke. Himmel, Arsch und Zwirn. Aber dass die im Basta in Görlitz spielen, finde ich wirklich hart, weil die haben vor allem auch eine Bühne, die ist. Lass mich nicht. Also, letztes Mal, als ich im Basta war, ist auch schon lange her, aber trotzdem. Ich glaube nicht, dass sie es groß verändert haben. Die ist einen halben Meter hoch oder so, die Bühne.
Mhm.
Also dort wird's rund gehen. Das sage ich dir, wie es ist.
Definitiv. Und die Beatsteaks sind ja auch eine Band, die sowas wirklich, wirklich durchfeiern können. Also die können halt so eine. Also ne, das ist eine Band, die stört's nicht, wenn die Kontakt zum Publikum haben. Und man kann sich vorstellen, dass es da sehr, sehr warm wird. Und ich finde es Wahnsinn, es ist eine wahnsinnig geile Aktion. Was ich auch sehr, sehr gut finde, ist, sie haben die Tickets nicht einfach über Eventim vertickt. Weil dann würde halt irgendwer das ganze Geld abschöpfen und irgendwelche Leute aus Stuttgart und Hamburg wären halt da, Görlitz, auf der kleinen Bühne, sondern die haben das, glaube ich, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, alles mehr oder weniger über ihre Homepage oder auch lokal verkauft.
Also, ja, das wäre halt mein Vorteil gewesen, weil ich halt Leute im Steinhaus kenne, ich hätte halt schon so mehr oder weniger, ich mache jetzt Anführungsstrichen, Vorkaufsrecht gehabt, weil es halt aus dem Steinhaus direkt verkauft wurde und, wie du halt sagst, über ihre Homepage. Aber, die haben es vorrangig so oft gezogen, dass ich glaube, dass 80% der Ticketkontingenz liegt bei dem Veranstaltungsort.
Und also ich meine, die Beatsteaks sind ja wirklich eine riesen Band. Also das darf man nicht vergessen, wie groß die sind. So, übrigens in dem Zusammenhang, wenn ihr das hier hört, seid ihr zu spät dran, fällt mir ein. Aber
ihr wart schon, der Vorverkauf ging um 10 los, ihr wart schon um 11 zu spät dran.
Ja, ihr wart wahrscheinlich um 1 nach 10. Nee, das will ich aber auch gar nicht sagen. Sondern morgen Abend gibt es bei Late Night Berlin ein Konzert-Special von den Beatsteaks. Die Beatsteaks haben ihre neue Single bei Late Night Berlin vorgestellt und wir haben im Rahmen dessen ein kleines Konzert gespielt. Das wird morgen Staffelfinale von Late Night Berlin gespielt.
Das haben sie ja schon mal mit den Arctic Monkeys gemacht.
Mhm.
Zu dem neuen Album von Arctic Monkeys. Was ich nur semi-gut finde. Ich habe nach 30 oder 4 Songs abgebrochen, weil ich es einfach bis dahin relativ langweilig fand, leider. Ja, aber ich finde das total geil und ich weiß es nicht, ob ich da bloß, ja, es ist halt schwierig, es war damals bei Kraftklub schon schwierig, den Benno, den hast du ja auch kennengelernt, der ist ja mehr oder weniger dort, der es mitorganisiert und mitmacht und tut und der saß zum Beispiel beim Soundcheck von Kraftklub mit da drin und hat dort einfach den Kraftklub-Leuten zugeguckt, also im Bautzen jetzt vor knapp einem Jahr oder sowas, oder war das, das war auch jetzt nicht, ich glaube, irgendwie so haben sie auch vor knapp einem Jahr im Bautzen mal gespielt, da hat er gesagt, wird er auch wieder machen bei den Beatsteaks einfach. Und es muss halt unfassbar entspannt sein. Mhm. Also, die müssen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwie so, ja, wir sind die Beatsteaks und das und wir haben die Ansprüche und so. Nee, die kommen einfach hin, nehmen die PA, die da sind und dann geht's los.
Ja, genau das.
Das ist total geil und ich freue mich da wirklich für Sebastian Görlitz, für das Bautzner Steinhaus und für alle anderen Jutz. Ich habe jetzt nicht geguckt, wo sie noch alle spielen, wahrscheinlich so Sachen, wo ich mir denke, da warst du doch auch schon. Wahrscheinlich spielen sie im Gladhaus in Cottbus, kann ich mir gut vorstellen. Oh, wenn sie im Gladhaus im Cottbus spielen, puh, das Ding ist wie so ein Schlauch. Das ist abgefahren. Da ich mal die Kassierer gesehen, das war echt nicht schön.
Ja, das glaube ich.
Ja, hätte man nicht. Aber auch die Leoniden. Das war letzte Konzert, nee, das vorletzte Konzert vor Corona, habe ich die Leoniden da gesehen. Nee, es war das letzte Konzert vor Corona, so ist richtig rum. Und das war relativ cool, muss ich sagen. Ja, aber wie, total geile Aktion. Und Arnim ist jetzt auch bei Reflektor zu Gast und hab ich heute gehört. Und es ist halt Arnim Teutoburg weiß. Es sind alle so sympathisch von diesen 5 Leuten da. Du kannst einfach niemanden böse sein oder niemanden irgendwie denken so und der ist so ein lieber und so ein herzlicher und so ein positiver Mensch. Das ist so krass.
Das finde ich an dem so krass. Der strahlt, egal worüber er redet. Du hast immer das Gefühl, er wäre. Also, ich glaube, mit dem könnten wir uns über unser Podcast unterhalten und wir hätten durchgängig das Gefühl, er wäre einfach unser größter Fan.
Ja, und das ist total geil, wie der über Musik einfach redet von. Also, wie er über seine Bandleute redet. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, und das war bestimmt auch so, dass ab und zu hat er so ein bisschen so ein Kloß im Hals gehabt, als er über seine Band geredet hat. So nach der Art, das sind meine besten Freunde, meine Brüder und alles Mögliche. Und das ist total, eine total schöne Folge. Das ist richtig, richtig toll. Die Reflektor sind immer schöne Folgen. Es gibt halt bloß diese typisch sachlichen Folgen, wo es halt wirklich nur um die Musik geht. Und es gibt halt diese Folgen mit Arnim oder mit Olli Schulz, die war auch super. Und die sind halt, die gehen halt ein bisschen mehr ins Tiefere. Ich glaube, wenn Jan so eine persönliche Bindung zu denen hat, ist immer cooler.
Ja, definitiv.
Ja.
Und dann ist er auch ein bisschen lockerer. Dann wirkt er nicht so, ich sag mal, schriftlich vorbereitet, sondern eher persönlich vorbereitet. Und das ist, also, das ist auch sonst kein schlechter Podcast, aber das gibt dem Ganzen nochmal mehr Nähe auf eine Art.
Genau, genau. Oder hat auch Freundschaften geknüpft über den Podcast. Hat halt ein paar Mal erzählt mit Mille Petrozza von Creator, wo er vorher überhaupt gar keinen richtigen Kontakt hatte mit dem. Und jetzt haben diese Freundschaften richtig gebildet. Und ich liebe den Podcast. Das ist einer meiner Top 3 Podcasts, die ich immer höre. Ich höre auch wirklich. Und jetzt, ich weiß nicht, ich bin immer nicht so sicher, weil ich am Club Reflektor bin, halt dieses Paywall-Ding. Mhm. Ich bin mir nämlich nicht sicher, die TS Ullmann-Folgen, sind die online, sind die frei verfügbar?
Sind ja, die sind frei verfügbar.
Schade. Ich dachte einfach, ich hätte, da wäre es ein bisschen exklusiv, weil ich glaube, das würdest du sogar Geld bezahlen dafür.
Ja, das wäre hart dran, weil TS Ullmann, das ist ja auch so ein schrecklich sympathischer Typ irgendwie.
Ja, und jetzt die letzte Folge wieder über die Berlin Top 20 Berlin-Songs, war es so Top 10 Berlin-Songs? Top 10 Berlin-Songs. Und ich bin halt wirklich bei TS manchmal wirklich unsicher, ob der, wie viel davon, also ich denke mal so 80% ist wahr und 20% ist sein Roman-Schriftstellertum.
Ja, wo war denn das? Das war das bei den AC/DC-Songs? Ich glaube, so erste Song, sie haben sich für 12 entschieden, weil es natürlich nicht im metrischen System gemessen wird, was ich schon mal, das ist so bescheuert, das ist fantastisch. Ja. Und dann wird irgendwie, sagt T's seinen ersten Song Und erzählt dann erstmal eine Viertelstunde lang, warum dieser Song so bescheuert ist, mit einer Reise in die USA und da mit denen. Und dann erzählt er, wie es mit seinen Eltern ist. Und das ist alles so. Also ich weiß nicht, ob, also manchmal hat man das Gefühl, der muss sich das doch vorher aufschreiben. Du kannst doch so nicht aus dem hohlen Bauch kommen. Aber ich glaube inzwischen wirklich, das ist genau das. Der haut das einfach so raus, wie es ihm einfällt. Und der redet halt literarisch sozusagen. Und dabei halt so schrecklich unterhaltsam.
Ja, ich habe damals Tomte auch mehrmals live gesehen. Weiß ich nicht, wie oft. 3-4 Mal live gesehen, Tomte. Meistens auf Festivals, aber auch auf einem Solokonzert auf jeden Fall. Und der hat nie das Gleiche erzählt. Der hat viel geredet, aber er hat nie das Gleiche erzählt. Es war nicht so wie bei anderen, wo du denkst so, das ist die Story. Ah, ja, klar, jetzt kommt er wieder. Ah, nee, aber der hat wirklich, dann fängt er, weiß ich nicht, dann erzählt er wieder von Herr Mohr irgendwas und
Hemmor, nicht Herr Mohr.
Sorry. Es ist halt wirklich, weil du wenn du hier ostdeutsche Namen aussprichst, ich korrigiere da gar nicht erst. Ich bin da.
Ja, weil ich es richtig mache, aber Entschuldigung.
Ja, okay. Nee, und und dann aus Hemmor. Die Geschichten, die sind einfach immer toll. Und dann droppt der irgendwelche Namen, wo ich einfach denke so, who the fuck ist das?
Aber das Krasse ist, 8 Jahre später hörst du wieder eine Geschichte von ihm und dann taucht dieser Name wieder auf. Und dann denkst du, woher kenne ich den? Und dann fällt dir das irgendwann ein. Das hat er irgendwann vor 25 Jahren mal in einem Tweet, hat er den namentlich genannt oder so. Und dann stellst du fest, scheiße, es gibt diese Leute wirklich.
Ja, das ist das ist generell diese ganze, viele sagen auch immer so, ja, ich wäre gern dabei gewesen in den 60er Jahren in London, wie halt die Musik aufgeblüht ist und so, oder da und da. Und ich wäre gerne wirklich so zwischen 90 und 95 in Hamburg gewesen.
Mhm.
In der Zeit so einfach so zwischen Roter Flora, Punk und dann kommt plötzlich die goldenen Zitronen um die Ecke, Blumfeld, Tokotronic natürlich irgendwann und dann kommt irgendwann so Ende der 90er kommt dann der Roadie von Tokotronic um die Ecke mit seiner eigenen Band und solche Geschichten. Also das ist schon.
Ja, und dann entsteht halt noch das Eimsbusch Basement, so dann kommt der erste große Hip-Hop-Boom aus derselben Ecke. Teilweise, das war ja auch, als Jan Delay bei ihm war, wo man dann so festgestellt hat, so dass, also wo die beiden so festgestellt haben, okay, Jan Müller war wahrscheinlich mit Jans Eltern auf irgendwelchen Demos und solchen Geschichten. Wie das da auch alles verzahnt ist und wie das alles aufblüht und wächst.
Die Story fand ich ganz geil, weil der Vater von Jan Delay ist ja Trompeter. Ich glaube, Trompeter ist er. Oder Posaunist oder sowas. Ich hab's gerade nicht mehr ganz.
Er
spielt Blasen.
Saxophon. Gib nämlich den Song darüber, den muss ich mir kurz so ins Gedächtnis zurückrufen.
Sorry, aber das habe ich nicht mehr ganz im also mal Holzblasinstrument. Kurz nochmal klug geschissen. Saxophon ist ein Holzblasinstrument. Und dann sagt das so Jan Delay und Jan wusste sofort, welche Band.
Ja, genau.
Ohne es vorher zu wissen, dass er da gespielt hat, weil er wusste genau, welche Band das ist. Mhm. Und das fand ich auch super beeindruckend. Und wie gesagt, deswegen wäre ich gern in Hamburg gewesen, so 10 Jahre zwischen 90 und 2000 oder so. Oder vielleicht, das ist total geil. Nee, wir haben ja im Osten mit Silbermond rumgeeiert. Leider.
Wir hatten Umf.
Gott, ich habe meine Ausbildung beim Regio TV hier gemacht, beim Fernsehen, ich bin ja ausgebildeter Mediengestalter für Bild und Ton. Und da hatte ich auch, wir hatten dann so ein, jetzt wird es richtig bescheuert, wir hatten dann mit einem Kollegen ein Jugendmagazin gegründet und ich weiß nicht, ich war damals 18, 19, ich war Lehrling, ich hatte kein Mitspracherecht, wir haben es Jump genannt. Also wirklich der dümmste Name von allen irgendwie. Anyway, hat mir aber auch viele Konzerte gebracht. Weil ich hatte ja auch einen Presseausweis zu dem Zeitpunkt und so.
Mhm.
Und da habe ich wirklich, und das ist kein Spaß, Him kennengelernt. Also Him kennengelernt, ich mache jetzt die Anführungsstriche, also ich habe mit Him ein Interview mitgeführt.
Nein, der Mann heißt Wille Valo.
Nein, mit Him hatte ich. Mit Wille Valo und dem Bassisten zusammen.
Ach so, okay, na gut.
Ja, und das Absurde war, Wille Valo und der Bassist haben zusammen in dieser Viertelstunde, da war noch eine andere Kollegin mit dabei, die hat gezählt, die haben 12 Zigaretten zusammen geraucht. Wirklich, also beide 6 oder so, also jedenfalls. Und eine Dreiviertelflasche Wodka geleert in dieser Viertelstunde.
Acid Finn, die müssen genauso sein.
Genau. Dann aber auch coole Sachen wie halt Wir sind Helden in der Jungen Garde in Dresden. Das war wirklich mit Judith und wie heißt er?
Pola?
Pierre, der Gitarrist und Kita. Jean heißt der, glaube ich. Ich glaube Jean. Also sein Künstlername ist, glaube ich, Jean.
Jean-Jacques Gillet.
Genau. Mit denen hatten wir auch ein Interview gehabt, das war auch super cool. Und dann hatten wir auch in der Reithalle in Dresden, nee, in der Straße E in Dresden, Entschuldigung, ein Interview mit Umf.
Ja.
Und das war das Unangenehmste, was ich hatte. Das waren echt? Solche unfassbar unfreundlichen Wichser.
Ach, ernsthaft? Ich kenne die ja gar nicht. Jean-Michel Tourette.
Okay, ja.
Ich musste das kurz nachgucken, weil ich wusste, dass du auf dem richtigen Weg bist, aber irgendwas fehlte noch. Ich kenne die nur, die, wie gesagt, die kommen aus Wolfsburg, Umf, und eine Freundin von mir hätte auf irgendeinem Song von denen fast im Chor mitgesungen, weil die dann halt hier irgendwie, ich glaube, im Onkel Max oder so aufgenommen haben zeitweise und brauchten halt dann irgendwie Background-Sängerinnen und Sänger und haben dann so alles rangeholt, was irgendwie in der Nähe war. Und keine Ahnung, also ich kenne da halt gar keinen von, ist halt auch
Nee, aber es kann sein, dass die einfach mal. Ich will das auch immer nicht pauschalisieren, weil du kannst einfach mal einen schlechten Tag haben. Oder dir denken, jetzt kommen irgendwelche Vögel aus irgendeinem ostdeutschen Nest da und wollen uns interviewen. Die waren zu dem Zeitpunkt wirklich relativ groß. Dieses Augen auf, ich komme, war zu dem Zeitpunkt gerade in allen Charts und allem Möglichen. Deswegen will ich das nicht verurteilen, um Gottes Willen. Es war halt bloß an einem Abend relativ lustig. Habe ich eigentlich schon meine Janet Biedermann-Geschichte hier erzählt?
Ich glaube schon, ja.
Ja, habe ich schon erzählt. Die waren ja auch hier, Silbermond waren ja mit Janet Biedermann, weil ja der Gitarrist von Janet Biedermann, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, ist ja auch gleichzeitig ihr Freund, jetziger Mann, und der kommt ja aus der Ecke hier und der war so ein Förderer von Silbermond und der hat ja Silbermond waren ja ewig lang Support für Janet Biedermann, also wirklich schon, ich glaube ein Dreivierteljahr oder so, die war damals auch recht groß, weil die halt auch so klein ist und da habe ich auch dann 3-4 Konzerte mit Janet Biedermann und Silbermond zusammen gesehen. Das war immer lustig. Und bei das Geiste war, bei dem Him fällt mir jetzt gerade noch so eine Anekdote ein. Da kriegst du ja so ein Presse, so ein All-Access-Pass kriegt man ja dafür, damit man halt als Presse durch die Gegend laufen kann. Überall und der Security, jeder Security winkt dich halt durch und so. Und das war halt im Sommer. Ich kann jetzt, aber es war auf jeden Fall heiß und war mega warm und die ganzen Him-Leute. Fans waren ja alle krass schwarz gekleidet und alles Mögliche. Und haben geschwitzt wie die Tiere da. Das war unfassbar.
Das muss stinken, um es mal ganz kurz zusammenzufassen.
Ich habe beim Soundtechniker gestanden, da im FOH-Bereich habe ich da mitgestanden und das war relativ angenehm. Der hatte so einen Ventilator dabei gehabt, das war schon angenehm. Und jedenfalls, und ich gehe zum Auto und muss irgendwas holen. Und quäl mich da schon so ein bisschen durch und in der Zeit, und habe mich noch ein bisschen so mich draußen hingesetzt, also ich habe jetzt keine Hektik gemacht, sondern war einfach, hatte Zeit und 20 Minuten später dachte ich mir so, na gut, da gehst du wieder zurück und plötzlich ist halt dieser ganze Eingang zum Backstage mehr oder weniger versperrt, weil halt Leute angestanden sind oder sich hingesetzt haben und so und ich gehe halt dann wieder zum Backstage zurück und sag so, Entschuldigung, ich müsste mal hier durch, weil ich muss hier arbeiten und so. Ja, das kann ja jeder sagen und der Ausweis ist ja eh gefälscht und alles Mögliche. Und dann sieht mich halt so ein, der Security, der persönliche, der kriegst ja immer so einen Security, der halt bloß für die Bands mehr oder weniger zuständig ist, der sieht mich halt, kommt und zieht mich durch und plötzlich ist das von diesem der macht alles bloß so, weil er gefälscht und so, plötzlich so, ey, kannst du mich mit Backstage nehmen? Ey, kannst du mich? Ey, ich geb dir auch Geld und so. Als ich dann wieder rausgegangen bin zum Auto oder so.
Das ist schon krass.
Die Stimmung ist halt unfassbar schnell gekippt, als sie gemerkt haben, okay, da erzählt wirklich keinen Scheiß. Dieser Lulli da muss wirklich da arbeiten. okay, krass.
Aber und ey, dann, wie wenig Selbstrespekt musst du haben, so umzufallen in so kurzer Zeit?
Ja, die waren auch alle 20 oder jünger, 16, 18. Und das war auch dann so, und dann so, hast du Him live getroffen? Ich so, noch nicht, ich bin gleich da, wir haben gleich Interview mit denen, ja. Boah, du triffst Ville Valo, wie cool. Ich sag, ich weiß nicht, wer kommt. Also ich wusste nicht, hätte auch sein können, dass einfach der Schlagzeuger und der Keyboarder kommt oder so. Mhm. Das war immer das Lustige, es war nie wirklich klar, mit wem du Interview bekommst. Du weißt, die Band kommt, aber immer haben wir eigentlich, also wir hätten zum Beispiel nie gedacht, dass Judith Holofernes sich mit uns abgeben will, ist falsch gesagt, sondern einfach, dass die Bock hat, mit so einem Lulli-Regio-Sender aus Kreis Bautzen zu reden. Aber die hat dann wirklich sich uns 20 Minuten Zeit genommen. Wir haben echt total lustig mit der gequatscht und das war echt cool. Also wie gesagt, die Zeit in den 3 Jahren habe ich viel, viel Sachen gesehen und erlebt. Das könnte ich einfach mal, ich habe aber leider keinen Kontakt mehr mit irgendjemandem aus der Zeit. Also könnte ich mal so einen Podcast machen mit jemandem zusammen. Mein Chef ist spurlos verschwunden. Der hat sich aber auch in den 3 Jahren bloß von Kaffee und Pfannkuchen, Berliner etc., wie es heißt, ernährt. Der hat am Tag, das ist kein Spaß, ich glaube 3 Liter Kaffee getrunken.
Und
Kettenraucher gewesen, der war auch, der sah aus, also der, wenn der umgefallen wäre, tot, hätte man gedacht, so, passiert. Ja, aber es war damals, es war halt wirklich dieses, da war YouTube auch noch neu, so 2005, da war ich kurz vorm Ende der Ausbildung und dann hieß es dann so, ja, wir machen uns einen YouTube-Kanal und dann, ich so, was, nee, hab ich sogar vorgeschlagen damals, ja, komm, wir machen einen YouTube-Kanal, das ist das Neue und so, ach, das wird nie was, so dieses Typische, das wird nie was, die Energie stecken wir nicht rein, wir bleiben weiter beim Fernsehen und so.
Ja, yeah, das hat sich ja komplett gelohnt für alle, würde ich
ja
sagen.
Ja, ja, das, wie gesagt, wenn man Zeit zurückreisen würde, hätte ich damals einen Podcast gegründet und hätte einen YouTube-Kanal aufgemacht. Mhm. Mit Gaming oder sowas, keine Ahnung. Aber es ist schon wirklich, ist eigentlich ganz cool zu sagen, man war in dieser ganzen Aufbruchstimmungszeit, Internet wird ganz groß, so in diesem ganzen Medienbereich tätig. Das war schon, ist schon ganz cool, wenn man ein bisschen dabei war, man weiß, was passiert ist und weiß, was man verpasst hat, auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Also das glaube ich schon, dass das spannend ist.
Ja, und so Giga und so, die haben es ja richtig gemacht. Oder MTV damals mit Game One und so. Die haben es ja richtig gemacht und da gab es ja noch viele andere. Und MTV ist ja auch dann sehr schnell und hatte mich ja sogar nach meiner Ausbildung bei MTV beworben gehabt, MTV in Berlin. Aber null Chance. Also also was heißt null Chance? Das war damals einfach 2 Jahre unbezahlte Praktikas und sowas machen. Also das ist nicht wie heute. Das war damals wirklich so, du machst ein Praktikum für unbezahlt überall, obwohl du einen Ausbildungsvertrag in der Stadttasche hast. Das war dann scheißegal. Und da hatte ich wenig Bock drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen habe ich dann irgendwann mal Ende der 2000er, Anfang 2010er den ganzen Beruf in den Rücken gekehrt. Was vielleicht ein bisschen Fehler war, weil ab dann ging der Boom erst richtig los.
Ja, irgendwas ist immer, ne?
Ja, ja.
Und man muss ja auch sagen, diese MTV-Geschichten mit schlechter Bezahlung und sowas, und das können sie ja alle irgendwie erzählen. Also, wenn du die Giga-Leute von früher hörst, also die heutigen Rocket Beans, bei denen ist das ja auch relativ deutlich, dass die bei Giga auch mehr oder weniger über den Tisch gezogen wurden, bis es ans Geld verdienen ging. Und das erzählen viele. Also, ich glaube, die Branche war gerade anfangs wirklich, wirklich schwer, da Fuß zu fassen und davon dann noch leben zu können.
Also, leben davon konnten wenige. Also das war wirklich so, es war auch so, meine Ausbildungsklasse sind jetzt, ich glaube, ich habe ja mit einen kenne ich noch so ein bisschen, der wohnt ja auch in der Gegend, der hat sich selbstständig gemacht als Tonmensch, also Eventmanagement, Eventmanagement kann man sowas sagen, der macht also Veranstaltungen und sowas, aber so richtig in dem Beruf sind nur noch ganz wenige und die meisten sind halt, weil halt ihr Onkel Intendant beim MDR war oder sowas. Dann kommst du da rein. Aber so als 0815 Absolvent da von der ganzen Geschichte, dann musst du erst richtig Scheiße fressen, bevor du irgendwas passierst. Und das wollte ich damals nicht. Wahrscheinlich hätte ich es machen sollen, aber wollte ich einfach damals nicht. Ich habe gedacht, mein Gott, du hast jetzt 3 Jahre durch diese Ausbildung hier gequält und hast den ganzen Scheiß mitgemacht mit den beklopptesten Lehrern, die man sich vorstellen kann. Wirklich, wir hatten die beklopptesten Lehrer, die man sich vorstellen kann. Die waren, also heute würde man die alle in Therapie schicken. Ausnahmslos alle. Ausnahmslos alle. Und habe ich gedacht, nee, jetzt will ich aber auch mal ein bisschen so eine Art Geld verdienen oder mal ein bisschen einen Schritt weiter gehen. Aber das wär noch einen Schritt weiter zurückgegangen. Von auszubildenden Gehalt zu nix.
Mhm.
Nur weil man bei MTV arbeiten darf oder was. Nee, das war ja zu doof.
Das ist schon krass und halt auch wirklich, also ich weiß auch nicht, warum, also ja klar, es funktioniert so in der Branche, aber irgendwie müssten die doch auch merken, dass es vielleicht sogar noch klüger wäre, also dass man vielleicht ein paar wirklich gute Leute, die einfach vielleicht nur nicht, ich sag mal, so einen dicken Hintern oder so reiche Eltern haben, die man damit los wird. Also ne, so Leute, die es vielleicht sich jetzt nicht leisten können und durchziehen wollen oder können aus diversen Gründen, die wird man dadurch halt los, obwohl es Riesentalente sein könnten, die viel, viel besser sind als alle anderen. Ich weiß nicht, da wäre es doch klüger, Menschen zu fördern. Aber gut.
Ja gut, das hat sich ja wirklich jetzt alles geändert. Das ist ja, wir reden da wirklich jetzt von 2006.
Hat sich das so extrem geändert?
Schätze ich mal. Weiß ich nicht. Ich habe da wirklich absolut keinen Einblick mehr. Einzige, was ich da wirklich Einblick habe, sind halt über Podcasts oder irgendwelche Berichte oder so, die halt erzählen. Aber wenn jetzt zum Beispiel so eine Firma wie Rocket Beans gab es ja damals effektiv nicht. Da hätte man sich sofort beworben. Ich meine, mein Ziel war es ja eigentlich, bei MTV anzufangen und dann bei Game One irgendwie reinzuschlittern.
Mhm.
Das war so ein bisschen so mein Auftrag. Aber wie gesagt, ich kann nicht mit nach Berlin ziehen mit 0 Euro in der Tasche. Und meinen Eltern sagen, du finanziert mir mal 2 Jahre lang mein Leben, damit ich hier irgendwie bei MTV reinrutsche und eventuell in 2 Jahren übernommen werde. Was auch nicht der Fakt, was auch bloß einer von 50 war oder so, keine Ahnung.
Ja, und dazu kommt ja noch, also ne, das müssen ja wirklich die Eltern machen, weil es ist ja keine Ausbildung. Das heißt, du wirst halt von nirgendwo unterstützt. Und die selbst haben halt auch irgendwie kein praktisch nichts gegeben, dir nicht geholfen. Also man stand da echt ziemlich schnell sehr, sehr nackt da, wenn man das probiert hat und keinen Background hatte.
Ja, und viele haben auch nebenbei noch gejobbt. Hm. Das war einfach, sie haben Praktikas und nebenbei noch gejobbt. Und das war mir einfach zu viel. Also ich kenne es dann bloß noch von einem Mitauszubildenden, der hat das probiert bei, ich weiß nicht mehr, bei Onyx TV oder sowas oder Juice oder irgend sowas, keine Ahnung, das war so einem anderen Sender, wo er halt auch nichts gekriegt hat. Und der hat halt abends noch in der Bar gearbeitet und so. Also der hat am Tag vielleicht über ein Jahr lang 4 Stunden geschlafen oder so, keine Ahnung. Und der war halt dann auch fertig. Und das ist halt das, klar, Medienbusiness, es war immer ein hartes Business und am Ende spuckt es halt bloß die aus, die ein Durchhaltevermögen haben und dann das sich irgendwie erkämpft haben. Und jetzt hast du halt so geile Möglichkeiten wie Twitch oder YouTube oder ich weiß nicht, wie das andere Ding heißt. Es gibt ja noch so ein Teil jetzt, was irgendwie Fame geht. Das ist dann relativ einfacher und du kannst das alles selber machen. Du hattest ja niemals die Möglichkeit, damals zu sagen, ich mache jetzt einen Channel-Film oder einen Sender für mich selbst auf, mit meiner eigenen Idee und so, hättest du machen können, aber wo willst du das senden? Da YouTube war damals wirklich noch so ein Ding, wo man sagt, ja, okay, das ist ja totaler Bullshit, das bringt ja niemanden was.
Mhm.
Und, naja, anyway, ich würde aber trotzdem niemanden raten, ins Medienbusiness zu gehen, außer du bist halt wirklich, wirklich, wirklich fest davon überzeugt, dass es was für dich ist.
Ja, genau. Genau, also das ist, ich glaube, mit ich probier's mal, kommt da keiner an.
Nee, du musst dann wirklich, ich weiß gar nicht, wie die Ausbildung jetzt mittlerweile ist, die müssen sie auch sehr, ich glaube, die Ausbildung direkt für Mediengestalter Bild und Ton gibt's gar nicht mehr. Also wie wir sie hatten, die wurde jetzt irgendwie mit irgendwas fusioniert, ich glaube mit digital oder so, also es wurde irgendwas fusioniert da, finde ich auch alles gut so. Ich hoffe, dass alle Lehrer da raus sind, die wir hatten. Also müssen sie ja, die waren damals schon 112 oder so. Mhm. Unser Klassenlehrer, ey. Die Geschichte muss ich noch erzählen. Erste Stunde, wir hatten Ausbildungsschule, Gutenbergschule in Leipzig. Auch, da waren auch viele Korrespondenten. Das war halt so ein typische für Drucker und Medien und Korrespondenten und so ganze Geschichte. Schule. Unser Lehrer kam rein. Damals, ich würde so Mitte, Ende 50 schätzen, weißer Vollbart, so ein bisschen Locken, eine viel zu enge Fake-Lederhose, also ich meine jetzt nicht so die bayerische Leder, sondern wirklich so eine Lederhose, so eine Hose aus Leder.
Mhm.
Ein Karohemd und eine Lederweste. Es hat alles gequietscht, das war so ein bisschen wie, kennst du diese, von hier Ödipussy? Nee, hier Papa Anteportas mit dem Krawel.
Mhm.
So war das so ein bisschen, alles irgendwie gequietscht, also sich hingesetzt hat und so. Es war alles, eigentlich war es mega lustig, aber damals haben wir nicht gelacht. Und der stellte sich halt vor, mein Name ist Gunter König, Regisseur. Und die erste Frage gleich, na, wo haben sie denn Regie geführt? Damit man ein bisschen sowas Anhaltspunkt hatte. Und der hat darauf nie eine Antwort gegeben. Der hat darauf nie eine Antwort gegeben. Wir haben den 3 Jahre lang gefragt, wo hat der Regie geführt? Wir haben Leute gehabt, die beim MDR und irgendwie gearbeitet haben, gefragt, kennt ihr Gunter König? Nie gehört. Den Namen haben sie nie gehört.
Gunter ist wahrscheinlich so einer, der hat mal irgendwie in einem Tatort die Second Unit Aufnahmen der Leiche gedreht oder sowas.
Das Kabel gehalten oder sowas, keine Ahnung. Und der hat sich halt immer so als Regisseur, und der hat ein Bullshit erzählt im Nachhinein. Da haben wir damals Memento auseinandergenommen. Da hat er gesagt, ja, das ist mein absoluter Lieblingsfilm momentan, Memento von Christopher Nolan. Und ich weiß noch, wie alle da gesessen haben, was zur Hölle erzählt dieser Mann da? Und das war unser Klassenlehrer. Der hat darüber entschieden, ob wir durchkommen oder nicht. Oder das war auch der Mensch, der von der IHK beauftragt wurde, zu sagen, ihr kommt durch oder ihr kommt nicht durch, sozusagen. Der Prüfungsleiter war das auch. Also es war alles weird, und es war eine absolut verrückte Zeit. Ich will sie nicht missen, aber ich würde sie niemals noch mal so machen wollen. Nicht noch mal so. Nee. Definitiv nicht.
Ja, aber manchmal ist in solchen Fällen dann auch der Weg das Ziel. Das muss dann aber auch einmal reichen.
Das stimmt. Wollen wir noch den Hallo Spencer Dings kurz abklären? Weil du hattest noch Hallo Spencer bei uns in die Gruppe reingeschrieben. Ich weiß nicht, was du damit meinst.
Ja, es kommt ein Hallo Spencer Film. Oh. Der wird jetzt auf irgendeinem Filmfestival vorgestellt und kommt dann wahrscheinlich in die ZDF Mediathek. Und also wenn man sich den Trailer anguckt, Spencer spricht mit seiner richtigen Stimme. Ein gewisser, oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es nicht falsch rum sage, aber ich glaube, warte, Hallo Spencer.
Heute ist eine große Recherchefolge.
Film, nee, nicht eins. Film, Schauspieler. Da spielen nämlich sehr, sehr viele Leute mit. Unter anderem, ich finde ihn einfach nicht. Ich weiß nicht, ob es Dirk von Lozo ist. Ich glaube schon.
Ja, Dirk von Lozo ist dabei. Ich erinnere mich gerade, dass ich das im Post gesehen habe bei Tokotronic auf der Instagram-Seite.
Genau. Und gemacht wird er unter anderem von Jan Böhmermann, was, wie ihr wisst, bedeutet, dass ich mich drauf freue. Das sieht alles sehr, sehr geil aus. Es gibt auf Instagram haben sie ganz viele ganz merkwürdige Reels von den ganzen Bewohnern gezeigt, die dann einfach nur so sich ganz langsam in Zeitlupe, also ganz kurz für die, die es nicht kennen, weil das ist ja auch durchaus möglich.
Wie ich zum Beispiel.
Genau, Hallo Spencer war eine Serie, die Anfang der 80er bis 2001, sehe ich gerade, war mir gar nicht bewusst, 275 Folgen wurden gemacht mit Handpuppen. Die lebten in so einer, das war wie so ein Ring aufgebaut. Also man konnte so von links nach rechts immer von Fenster zu Fenster laufen, und da wurden die gedreht. Da sind dann halt so verrückte Sachen passiert. Es drehte sich halt viel um die Figuren. Es gab Poldi, den schönsten Jungdrachen der Welt, der immer nur sagte, ich will dir fressen. Das war so sein Ding. Es gab Kasimir, Lexi, Andromeda, die Queech Boys. Eine schöne Anekdote auf die Beach Boys, die kleine Band da, und dann sind halt so klassische Kindersachen passiert. Es war immer so ein bisschen anarchisch, irgendwie ein bisschen bunt. Es gab halt, Spencer war so der Chef im karierten Anzug mit Mütze, mit irgendwie so einer ganz markanten Stimme, und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, spricht der Echte ihn auch jetzt in der neuen Serie. Joachim Hall wäre das. Ich weiß nicht, ich gucke mal, ob der tot ist. Nein, aber alter Schwede, 41 in Braunschweig geboren. Jetzt machen die halt einen Film. Es gibt dann jetzt halt, wie gesagt, diese Trailer, wo einfach nur so einzelne Handpuppen sind, die so sich ganz langsam in Zeitlupe bewegen und dann so Dinge sagen wie, hast du uns etwa vergessen? Aber das finde ich, ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr lustig. Und Ja, ich freue mich sehr drauf. Das wird, glaube ich, wirklich gut, weil einfach auch gute Leute mitspielen. Also, wenn man das Neo-Magazin kennt oder die ganzen Produktionen, die gemacht wurden, manchmal ist die Story vielleicht ein bisschen dünn, aber die Gags und das ganze Handwerkliche stimmen dann komplett. Und von daher bin ich sehr, sehr, sehr zuversichtlich, dass das Spaß werden wird.
Ich glaube, also wenn es eine Mediathek ist, werde ich es mir schon auch angucken. Ist jetzt nichts, wo ich ins Kino rennen würde, aber so.
Nee, ich vermute auch, dass das für einen Kinofilm wahrscheinlich auch zu kurz werden wird.
Das wäre ja mal schön, wenn ein Kinofilm mal kurz wäre.
Ja, wobei hier steht, für 2024 wurde ein für das ZDF produzierter Kinofilm unter dem Titel Hallo Spencer, der Film angekündigt, in welchem unter anderem der deutsche Fernsehmoderator Jan Böhmermann eine Rolle übernehmen soll.
Vielleicht ist es das. Mal gucken. Ich will ja jetzt kommendes Wochenende will ich ja in Mad Max Furiosa gehen.
Der soll richtig gut sein, da habe ich sehr viel Gutes von gehört.
Ich liebe ja Mad Max Furiosa. Ich mag auch die alten Mad Max-Teile sehr gern, aber ich liebe ja Mad Max Furiosa. Das ist einer meiner liebsten Filme der letzten 20 Jahre. Und mal gucken. Und ich mag ja Anya Taylor-Joy. Die mag ich ja auch sehr gern als Schauspielerin. Die hat coole Sachen gemacht. Und ja, mega Bock. Und ich habe noch Kinogutschein, was in Bautzen wirklich wichtig ist, weil sonst wirst du arm. Den werde ich dann aufbrauchen wahrscheinlich. Und ja, mal gucken. Und ich bin jetzt gespannt. Ich habe mir jetzt Dune 2 noch mal ausgeliehen. Den werde ich wahrscheinlich jetzt auch die nächsten Tage mal wieder gucken. Und gespannt. Ich habe mir ja bloß auf Deutsch geguckt. Und bin ja ein bisschen so ein. Bin jetzt ein bisschen sanfter wie sagt man, wohlgesonnener der ganzen Synchro-Geschichte geworden. Seitdem ich halt hier im Bautzen ins Kino gehen muss, weil die halt auf Biegen und Brechen keine Original-Dinger bringen, weil noch weniger Leute ins Kino gehen wahrscheinlich. Aber ich freue mich dann immer, wenn ich hier zu Hause nochmal auf Englisch gucken kann und Original, weil dann hat man halt schon ein bisschen anderes Feeling, wenn du halt dann, ich weiß nicht, weiß ich, so Batista oder so, im Englischen ist halt schon eine geile Stimme.
Ja, das stimmt allerdings. Das ist so.
Ja. Ja, und wir haben auch zwei geile Stimmen, die ich jetzt ein bisschen ausruhen müssen. Bis in 2 Wochen.
Das ist korrekt. Ich fahre morgen auch schon wieder nach Tschechien. Das heißt, mit Ausruhen ist eh nicht dran. Nächstes Wochenende sehe ich das letzte Mal NoFX. Viele Termine, wie das halt so ist.
Stimmt, das ist ja ihre Abschiedstour jetzt.
Ich dachte eigentlich, die wäre gestern, letztes Jahr schon gewesen, aber mein Gott.
Ja gut, manchmal gehen ja Abschiedstouren auch 3 Jahre lang.
Ja,
Ist ja auch
genau.
nicht so. Also wo war es bei Elton John? Der hat ja fast 5 Jahre Abschiedstour gemacht.
Ja, es gibt so einige. In Deutschland gab es auch irgendwen, der irgendwie, ich weiß nicht, mehrere Jahre oder immer wieder auf Tournee war. Und ich habe auch das Gefühl, dass Fury in the Slaughterhouse beziehungsweise die Wingenfelders praktisch in den letzten 10 Jahren nur Bands gegründet haben, um schnell mit denen auf Abschiedstour gehen zu können, um das irgendwie voll zu kriegen. Muss jeder selber wissen, als Fan fühlt man sich da immer ein bisschen veralbert und ich hoffe so, so sehr, dass Fettes Brot nicht auf die Idee kommen, in 2 Jahren ein Revival zu feiern.
Das ist immer meine größte Sorge, wenn sowas passiert, wenn diese Bands sich halt sagen. Ich finde immer dieses, wir lösen uns auf, dieses, oder wir hören jetzt auf, diese Ankündigung immer relativ, ja, wie soll man sagen, sehr waghalsig. Weil du kannst halt sehr, sehr schnell deine Reputation verlieren.
Ja,
Oder
definitiv.
dein Ansehen. Das ist halt
Und
totaler Quatsch.
also Fettes Brot haben halt nie gesagt, wir kommen nie wieder, aber sie haben halt gesagt, diese Band ist jetzt zu Ende. Sie können nicht ausschließen, dass sie in 20 Jahren nochmal zusammen Musik machen. Aber ich sag mal, wenn sie vor 2035 wieder auf der Bühne stehen, machen sie sich einfach wahnsinnig unglaubwürdig. Und das wäre schade um das, was sie sich irgendwie vorher aufgebaut haben.
Ja, bei den Ärzten hat es ja auch irgendwie geklappt, aber ich weiß,
Ja,
ich kann
aber
ja, ich das weiß nicht, so irgendwas anderes irgendwie.
ja, und das bei denen war es halt ja auch wirklich, also auch bei denen war es ja der dringende Wunsch, das zu tun. Die hatten ja alle das Gefühl, das funktioniert nicht mehr, das geht nicht mehr und haben dann aber gemerkt, verdammt, uns fehlt was, wenn wir damit aufhören. Und das war relativ glaubhaft, finde ich.
Ja, ich war nicht, da war ich zu jung, das hat mich, ich habe damals Schrei nach Liebe mitbekommen, aber für mich sind bis heute die Ärzte eine Band, die es gibt, aber mich nicht interessieren. Ja, sonst habe ich auch nichts mehr zu erzählen. Ist auch, ich habe gerade überlegt, in den nächsten 2 Wochen passiert bei mir auch jetzt nichts mehr Großes. Naja, dann hören wir auf heute.
Ganz kurz noch aktuelle Nachrichten. Stellt sich gerade raus, dass der Präsident vom Iran war ja verschwunden. Jetzt stellt
Ja.
sich raus, ist mit dem Hubschrauber abgestürzt. Und ich sag mal, diesem sympathischen Schlechter wünschen wir doch, dass er ja, seine kurzen Klamotten eingepackt hat. Der wird relativ lange in der Hölle sitzen.
Okay,
Und mit
das ist
diesen
gut.
positiven Worten, Grüße an die AfD und tschüss an
Wir
euch
machen
da
vor allem
draußen.
die Kirchenklammer zu.
Ja, stimmt, das ist noch viel besser. Verdammt, ich muss es wieder auf die politische Ebene bringen, aber du machst das viel
Ja,
klüger.
genau, wir machen die Kirchenklammer zu und sagen Tschüss. Und wir hören uns noch einmal oder zweimal vor der Europawahl. Warte mal. Ich glaube noch zweimal.
Das
Nee,
kann
noch ein.
sein.
Ich glaube, noch zweimal hören wir uns vor der Europawahl und dann ist ja der große. Also geht auf jeden Fall. Ich habe meine Wahlbenachrichtigung immer noch nicht bekommen.
Echt
Nur
nicht?
just saying, nee.
Ich schon, gute Nachricht. Also es ist nichts Persönliches, was mit diesem Podcast zusammenhängt. Nicht, dass den jemand gehört hat und gesagt hat, nee, die wählen eh falsch.
Bei mir weiß ich das nicht ganz genau hier.
Okay, das stimmt allerdings.
Da weiß ich nicht ganz genau, ob die mich hier irgendwie ausgrenzen gerade.
Naja, ich drück dir die Daumen, dass du wählen darfst.
Wir sind ja immer noch auf dem Dorf, dann gehe ich halt hier zur Gemeinde und sage, dass ich eine Woche vor der Wahl sage, hier Leute, ich habe immer noch keine Wahlbenachrichtigung bekommen, dann geht das schon hier irgendwie klar.
Das stimmt allerdings, ja.
Genau, und macht euch schon mal bereit. Vielleicht macht der Briefwahl bis dahin. Alles cool. Und wir hören uns und mal gucken, was bis dahin passiert ist. Ich sag ciao.
Ich auch und ihr kennt das, keine Nazis wählen. Tschüss.
Tschüss.